Dahanu, Indien. Der Morgen ist kaum angebrochen, als Kavita und Rupa das Dorf verlassen. Kavitas Wunden sind frisch und ihr Körper hat sich noch nicht wieder erholt. Doch trotz der Sorgen ihrer Schwester ist sie entschlossen, die Reise auf sich zu nehmen. Gestern hat Rupa sich bereit erklärt, sie zum Waisenhaus in die Stadt zu bringen. Rupa hat in 6 Jahren bereits 4 Kinder bekommen, daher suchte sie sich letztes Jahr nach der Geburt des 5. ein Waisenhaus in Bombay. Es ist schon ziemlich warm und die unbefestigten Straßen haben den meisten Regen aufgenommen, sodass nur an den Rändern ein paar verräterische Pfützen übrig geblieben sind. Auch die werden am Ende des Tages verschwunden sein, aufgesogen von den Strahlen der erwachenden Sonne. Der Weg in die Stadt könnte zu Fuß mehrere Stunden dauern, doch sie haben Glück. Im nächsten Dorf nimmt sie einen Mann mit, der seine Reisernte mit einem Ochsenkarren in die Stadt bringen will. Sie sitzen hinten auf dem Karren, umgeben von Jutesäcken. Die Straße ist holprig und die Sonne brennt immer heißer auf sie herab. Beti, leg dich doch ein bisschen hin, ruh dich aus, sagt Rupa und streckt die Arme nach dem Baby aus. Ich halte sie. Komm, gib sie ihrer Masi. Sie setzt ein schwaches Lächeln auf. Kavita schüttelt den Kopf und blickt starr auf die Felder. Sie weiß, ihre Schwester möchte ihr den Schmerz ersparen, der sie erwartet. Rupa hat ihr erzählt, wie schwer es letztes Jahr für sie war, ihr eigenes Kind im Waisenhaus abzugeben, und das, obwohl sie schon 4 Kinder hatte. Sie hat Kavita anvertraut, dass sie noch immer an das Baby denken muss, wenn sie nachts wach liegt, an ihr Eigenfleisch und Blut, irgendwo auf der Welt, verschollen. Aber Kavita will nicht auf die wenige Zeit verzichten, die ihr noch bleibt. In Bombay wird sie ertragen, was sie ertragen muss. Aber nicht vorher. Jedes Mal, wenn der Ochsenkarren auf der staubigen Straße durchgerüttelt wird, schießt Kavita ein stechender Schmerz durch den Unterleib. Seit sie und ihre Schwester sich heute Morgen auf den Weg gemacht haben, blutet sie wieder. Sie wischt das Blut, das ihr am Bein hinabläuft, mit ihrem Sari ab, ehe Rupa es bemerkt. Sie weiß nur, wenn sie es zu dem Waisenhaus in der Stadt schafft, hat Usha eine Chance. Usha. Morgendämmerung. Der Name ist ihr in den stillen, frühen Morgenstunden eingefallen, nachdem die Hebamme gegangen war. Er hallte in ihrem Kopf, während sie ihre kleine Tochter betrachtete, um sich möglichst jede Einzelheit ihres Gesichts einzuprägen. Als sich die ersten Lichtstrahlen in die Hütte schlichen und die Hähne krähend den Tag begrüßten, gab Kavita ihrer Tochter in aller Stille einen Namen. Was ist das doch für eine Macht, denkt sie mit Blick auf das Kind, einem anderen Menschen einen Namen zu geben. Als sie Yasu heiratete, nannte seine Familie sie in Kavita um, weil sie und der Dorfastrologe den Namen passender fanden als Laita, den einzigen Namen, den ihre Eltern für sie ausgesucht hatten. Ihr zweiter Vorname und ihr Nachname kamen von ihrem Vater. Die würden ohnehin in die ihres Mannes umgeändert werden. Aber sie nahm es Yasu übel, dass er ihr auch den ersten Vornamen genommen hatte. Kavita hat Usha ganz allein ausgesucht. Ein geheimer Name für ihre geheime Tochter. Der Gedanke zaubert ein Lächeln auf ihr Gesicht. Dieser eine Tag, den sie allein mit ihrer Tochter verbringen durfte, war kostbar. Obwohl sie erschöpft war, wollte sie nicht schlafen. Sie wollte keinen einzigen Augenblick verpassen. Kavita hielt ihr Baby eng an sich gedrückt, sah zu, wie der kleine Körper sich bei jedem Atemzug hob und senkte, zeichnete die feinen Augenbrauen und die Falten der zarten Haut nach. Sie stillte sie, wenn sie weinte, und in den wenigen Momenten, in denen Usha wach war, erkannte Kavita sich selbst in den unverkennbar goldgefleckten Augen, bei ihrem Kind noch schöner als bei ihr. Sie konnte kaum glauben, dass dieses wunderbare Geschöpf ihr gehörte. Sie erlaubte es sich nicht, über den Tag hinaus zu denken. Zumindest wird dieses kleine Mädchen leben dürfen, die Chance haben, aufzuwachsen, zur Schule zu gehen, vielleicht sogar zu heiraten und Kinder zu bekommen. Usha wird ihre Eltern niemals kennenlernen. Aber sie hat eine Chance auf Leben. Und das muss genügen. Kavita streift sich einen der beiden dünnen Silberarmreife, die sie stets trägt, vom schmalen Handgelenk und schiebt ihn Usha über den Fußknöchel. »Verzeih mir, dass ich dir nicht mehr geben kann, Beti«, flüstert sie ihrer Tochter auf den flaumigen Kopf.
San Francisco, Kalifornien, 1984. Summer betrachtet sich stirnrunzelnd im Spiegel. Sie versucht, ihren Rock glatt zu streichen, doch er spannt sich um Taille und Hüften, wo ihre Figur auch nach 2 Monaten noch nicht ganz wieder die alte ist, eine weitere Erinnerung an ihren Verlust. Das blonde Haar hängt ihr schlaff auf die Schultern. Sie kann sich nicht erinnern, wann sie es zuletzt gewaschen hat. Als letzte Anstrengung tauscht sie ihre flachen Sandalen gegen ein paar Riemchenpumps und legt einen Hauch Lippenstift auf. Kein Grund, so mies auszusehen, wie ich mich fühle. Um sie herum tun alle so, als wäre Frau sein und Mutter sein untrennbar miteinander verflochten. Eine naheliegende Gleichung, die sie selbst auch einmal gezogen hat. Bloß jetzt weiß sie, dass es eine gewaltige Lüge ist. Ihre erste Fehlgeburt war eine Erleichterung gewesen. Sie und Krishnan waren erst 2 Jahre verheiratet und noch mitten in der Facharztausbildung, als ein rosa Strich auf dem Schwangerschaftsteststreifen Diskussionen entfachte. Sie hatten warten wollen, bis Summer fertige Kinderärztin war, bis einer von ihnen ein geregeltes Einkommen und halbwegs passable Arbeitszeiten hatte. Und als die Schwangerschaft nach nur wenigen Wochen zu Ende war, redeten sie sich daher ein, dass es so am besten sei. Aber irgendwie änderte diese Überraschungsschwangerschaft, die so unerwartet wieder verschwand, wie sie gekommen war, einfach alles. Nach der Fehlgeburt plagten sie Schuldgefühle, weil sie so hin und her gerissen gewesen war. Als Ärztin wusste sie natürlich, dass Unentschlossenheit keine Fehlgeburt auslösen konnte. Doch in den Fachbüchern über Geburtshilfe stand kein Wort über die ungeheure Trauer, die sie nun statt des winzigen Körnchens Baby, das in ihr gewachsen war, mit sich herumtrug. Sie lieferten keine Erklärung dafür, wieso sie sich ohne etwas, von dessen Existenz sie doch nur 1 Monat gewusst hatte, so unsäglich verloren fühlte. Mit dieser ersten Schwangerschaft war etwas in ihr erwacht, eine tiefe Sehnsucht, die die ganze Zeit da gewesen sein musste. Summer verbrachte ihre gesamte Freizeit damit, sich in medizinischen Fachzeitschriften über Fruchtbarkeit zu informieren. Sie schloss mögliche Ursachen für eine Fehlgeburt aus, führte Buch über ihren Eisprung und stellte ihre Ernährung um. Sie erzählte Chris von jeder neuen Erkenntnis, bemerkte aber bald den glasigen, desinteressierten Blick in seinen Augen. Er steckte noch immer in der neurochirurgischen Facharztausbildung und konnte ihren dringenden Wunsch, schwanger zu werden, nicht nachvollziehen. Zum Glück reichte Summers Entschlossenheit für sie beide, weshalb es scheinbar nicht groß ins Gewicht fiel, dass sie zum ersten Mal nicht denselben Weg verfolgten. Vor der Fehlgeburt war sie ihrer Erinnerung nach glücklich gewesen. Mit ihrer Arbeit, dem Haus mit Aussicht auf die Golden Gate Bridge, den Freunden, die sie an den Wochenenden trafen. Es schien genug. Doch seit jenem Tag hatte sie das Gefühl, als würde irgendetwas fehlen. Etwas, das so gewaltig und mächtig war, dass es alles andere überdeckt. Mit jedem weiteren Jahr und jedem negativen Schwangerschaftstest ist diese Leere gewachsen, bis daraus ein unwillkommenes Familienmitglied wurde, das sich zwischen sie und Krishnan zwängt. Manchmal wünscht sie, sie könne wieder zu dem naiven Glück ihres früheren Ehelebens zurückkehren. Aber in erster Linie sehnt sie sich danach, weiterzugehen, zu einem Ort, zu dem ihr Körper sie offenbar nicht bringen will.